Wir sind in unserem Studium der messianischen Stellen im Alten Testament bis Jesaja 9 gekommen. Wir könnten so als kleine Zusammenfassung des bisherigen in Jesaja gesehenen kurz die Namen des Messias zusammenfassen, die wir bisher gefunden haben in diesen 9 Kapiteln. Wüsste jemand, wo wir den ersten Hinweis gefunden haben auf den Messias? Die erste Stelle war Kapitel 4, Vers 2. Da wird er genannt, der Spross des Herrn und die Frucht der Erde. Und dann die nächste Stelle war dann Kapitel 7. Welchen Namen haben wir dort gefunden? Immanuel. Immanuel in Vers 14. Immanuel bedeutet auf Deutsch Gott mit uns. Mit uns ist Gott. Immanu, mit uns, El, Gott. Jawohl, und dann die nächsten Namen finden wir bereits in Kapitel 8, Vers 14, Stein des Anstoßes. Und Fels des Strauchelns, sodann, jawohl, bei mir Schlinge und Fallstrick, jawohl. Einen Namen davor habe ich noch unterschlagen, und zwar Vers 13. Denn Vers 14 hängt ja direkt zusammen mit Vers 13. Vers 14 beginnt, und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes. Aber um wen geht es? Vers 13, der Herr, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Und er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein. Also der Messias wird hier genannt, der Herr der Heerscharen. Jahwe. Das ist der Ewigseiende, Unwandelbare. Also der Eigenname Gottes im Alten Testament. Und damit wird eben nicht nur der Vater bezeichnet, sondern auch ausdrücklich an vielen Stellen der Sohn. Also der Herr der Heerscharen. Und dann die nächste Bezeichnung. Es lohnt sich, alle Namen Gottes mit einer speziellen Farbe zu bezeichnen. Ich mache das so beim Bibellesen. Und dann mit der Zeit haben wir eine Sammlung von Hunderten von verschiedenen Namen Gottes. Und jeder Name sagt ja etwas über das Wesen Gottes aus. Und wenn man nur die Bibel so durchblättert und einfach die Namen Gottes anschaut, das ist ein unglaublicher Reichtum. Also allein, was jetzt diese paar Namen schon alle über den Herr Jesus aussagen, kann über den Spross des Herrn predigen, die Frucht der Erde, Immanuel, der Herr der Heerscharen, was das bedeutet, der Stein des Anstoßes, der Fels des Strauchelns, Schlinge, Fallstrick und jetzt eben noch in Kapitel 9, jawohl, wunderbarer Ratgeber oder wunderbarer Berater, jawohl. Jawohl. Im Hebräischen bestehen diese vier Namen des Messias immer aus zwei Wörtern, die zusammengehören. Es gibt Übersetzungen, die haben das aufgeteilt, dann ist es wunderbar, ein Name, Berater, aber es ist ganz eindeutig vom poetischen Aufbau im Hebräischen, dass es sich um Doppelnamen handelt. Also wunderbarer Berater, starker Gott, El Gibor, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens, Sar Shalom. Ich habe in Erinnerung, dass ich mich vertan hatte letztes Mal, bei Vater der Ewigkeit hatte ich aus dem Gedächtnis Ewigkeit gleichgesetzt mit Olam. Hier ist es aber nicht das übliche Wort für Ewigkeit, Olam, sondern Ad. Aviad steht hier, also der ewige Vater. Olam könnte auch bedeuten Welt, Welt und Ewigkeit. Aber hier ist einfach ausgedrückt ewiger Vater. Und das erstaunt ja, weil hier im Zusammenhang ausdrücklich gesagt wird, um wen es sich handelt. Nämlich wir haben noch zwei Namen in Vers 6. Ja, Sohn. Ein Kind ist uns geboren. Das wäre auch ein Name des Messias. Ein Kind, das für uns geboren ist. Das ist der Herr Jesus als Mensch. Und dann ein Sohn uns gegeben. Das ist der ewige Sohn, den Gott gegeben hat. Also Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist genau im Kern schon alttestamentlich. Der Sohn, der gegeben ist. Aber Sohn Gottes war ja schon von Ewigkeit her. Und Gott hat seinen Sohn gegeben, indem er als Kind geboren wurde. Jetzt erstaunt es aber, dass er genannt wird hier Aviad, Vater der Ewigkeit. Das Wort Vater hat in der Bibel eine sehr breite Bedeutung. Vater im direkten Sinn, also Erzeuger von Söhnen und Töchtern. Es wird aber auch gebraucht für Großvater. Also der Begriff ist eben weiter als im Deutschen, also auch für frühere Generationen. Und dann wird es zum Beispiel auch gebraucht für einen höchsten Ratgeber in 1. Mose. Ist ja Josef mit diesem Namen ausgezeichnet. 1. Mose 45, Vers 8.
Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten.
Jawohl. Also Josef hat ja nicht den Pharao von Ägypten gezeugt, aber er ist zum Vater des Pharao gemacht worden. Das heißt, dass er eigentlich den Pharao geleitet hat. Er hat ihn beraten. Und der Pharao hat dann so regiert, nach der autoritativen Weisung des Josef. Und darum haben wir das auch hier zusammen. Vater des Pharao, Herr seines ganzen Hauses, Herrscher über das ganze Land Ägypten. Und so in diesem Sinn geht es eben in Jesaja 9 um den Messias als Herrscher der Welt, der also als Ratgeber, Leiter und als höchste Autorität über die ganze Welt eingesetzt ist. Und in dem Sinn hat er den Namen Ewig Vater. Ja, das ist der Zusammenhang, wenn wir nochmals Vers 6 lesen. Bitte, Jesaja 9, Vers 6. Dann sehen wir den direkten Zusammenhang mit dem Weltherrscher.
Bei mir ist es Vers 5.
Ja, es ist unterschiedlich gezählt, genau.
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede führt.
Und dann Vers 7 noch. Jawohl, also da geht es ganz klar um die Weltherrschaft. So wie es bei Josef ging, um seine Herrschaft über das ganze Land Ägypten. Und sogar das Herrscherhaus war gewissermaßen unter seiner Kontrolle. Und so geht es hier darum, dass der Messias eben die ganze Welt offensichtlich in seiner Hand tragen wird. Er wird die Herrschaft auf seiner Schulter tragen. Das heißt, er wird alle Probleme dieser Welt lösen. Alle Probleme des Krieges, es wird wirklich Frieden gegeben, die ganze Welt wird abgerüstet werden, er wird alle sozialen Ungerechtigkeiten lösen, das Problem des Hungers, das Problem der Drogen. Man könnte alle Probleme, die wir haben, aufzählen, er wird sie lösen. Und in diesem Zusammenhang eben ist er wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friede, Fürst. Ja, und wir hatten noch einen Namen oder eine Bezeichnung. Ist manchmal ein bisschen fließend, der Bereich von Name und Bezeichnung. In Kapitel 9, bei mir 9 Vers 2, vielleicht 9 Vers 1 bei anderen. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Ja, und dieses große Licht, das ist eine Bezeichnung für den Messias. Da haben wir ja gesehen, dass diese Stelle eben offenbart hatte, dass der Messias eben in Galiläa, im Land Zabulon, Land Naphtali, da wird er auftreten und dort wird er sein Licht leuchten lassen. Und deshalb hat der Herr Jesus eben seinen öffentlichen Dienst nicht in Jerusalem begonnen, sondern in Kapernaum am See Genezareth, eben genau im Stammesgebiet von Naphtali. Und da haben wir gesehen, Naphtali bedeutet auch mein Kampf. Und da im Stammesgebiet mein Kampf hat er seinen Dienst als Kampf für die Wahrheit begonnen. Gut, jetzt kommen wir zu Kapitel 11.
Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böcken lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und der Säugling wird spielen am Loch der Viper. Und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Assur und Ägypten, aus Patros und Kusch, aus Elam, Shinar und Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Dann wird die Eifersucht Ephraims weichen und die Bedränger Judas werden ausgerottet werden. Ephraim wird auf Juda nicht eifersüchtig sein und Juda wird Ephraim nicht bedrängen. Und sie werden nach Westen auf die Berglehne der Philister fliegen. Miteinander werden sie die Söhne des Ostens ausplündern. Edom und Moab werden ihre Hand greifen, und die Söhne Ammons werden ihnen hörig sein. Dann wird der Herr die Meereszunge Ägyptens spalten, und er wird seine Hand über den Strom schwingen mit der Gewalt seines Hauches und ihn in sieben Bäche zerschlagen, sodass man mit Schuhen hindurchgehen kann. So wird es eine Straße geben für den Überrest seines Volkes, der aus Assur übrig bleibt, wie es eine Straße für Israel gab an dem Tag, als es aus dem Land Ägypten heraufzog.
Danke. Wir haben das Thema das Bibelklassthema definiert, der Messias im Alten Testament, und dabei gesagt, es geht besonders um das erste Kommen des Messias, also um den leidenden Messias und nicht so sehr um den herrschenden Messias. Wir wissen, das Alte Testament beschreibt den Messias, den verheißenen Erlöser, in grundsätzlich zwei verschiedenen Weisen. Einerseits eben als der Leidende, der kommt, verworfen wird von seinem Volk, das heißt von der Masse seines Volkes, und getötet wird. Aber dabei eben sterben wird als Opfer, als Sündopfer, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und auf der anderen Seite wird der Messias beschrieben als der König der Könige, der erscheinen wird in Macht und Herrlichkeit, um Gerechtigkeit und Friede in diese Welt einzuführen. Diese zwei Beschreibungen beziehen sich aber auf ein und dieselbe Person. Genauso wie wir das schon gesehen haben im Vorbild von Josef. Josef war früher der Verworfene von seinen Brüdern, abgelehnt und den Heiden überlieferte. Aber später stieg er auf zum Herrscher der Welt und es kam der Zeitpunkt, wo seine Brüder sich schließlich vor ihm verbeugten. Und er Herrscher war über Heiden und über die Stammväter Israels. Ja, und auch im Leben von David sehen wir die frühe Phase, wo er der Verworfene war, verfolgt von Saul und seiner Armee. Da war er der leidende David, aber später, es kam die Zeit, da er aufstieg zum Königtum. Das ist die gleiche Person. Und so sollte also auch der Messias eben zweimal kommen, aber in vielen Stellen sind die beiden Erscheinungen zusammen vorgestellt. Also man kann das nicht einfach so mit dem Messer trennen, weil das Wort Gottes eben das nicht trennt. Es geht ja um die gleiche Person. Und da sieht man auch, wie falsch die Überlegung war von Rabbinern in der Vergangenheit, dass man versuchte, die beiden verschiedenen Beschreibungen aufzulösen, indem man dachte, das sind zwei verschiedene Personen. Man hat dann gesagt, der Mashiach ben Yosef, das ist der leidende Messias, und der Mashiach ben David, das ist der herrschende Messias. Aber das geht ja nicht. Also, wenn man sagt, Messias, der Sohn des Josefs, das wäre der leidende Messias, der so gelitten hat wie Josef. Aber man muss sagen, Josef hat eine Zeit gelitten, aber später wurde er Herrscher. Und wenn man sagt, Mashiach ben David, der Messias, der eben so ein Herrscher, ein König sein wird, wie David es war, muss man sagen, ja gut, David war König, aber früher war er der Verworfene. Und der Herr Jesus war dann auch bekannt, als er das erste Mal kam, als Sohn des Josef. Denn Josef war ja sein Pflegevater. Und so gab es Leute, in Johannes 1 finden wir das, die sagten, wir haben den Messias gefunden, den Sohn Josefs. Das ist auf Hebräisch, Matzanu et HaMashiach ben Yosef. Wir haben den Messias, Sohn des Josef, gefunden. Aber über Maria war er ja ein Nachkomme von David. Und so war eben gleichzeitig Mashiach ben David. Nun, in Kapitel 11 sehen wir das eben auch zusammen. Und darum habe ich vorgeschlagen, dass wir das ganze Kapitel lesen. Das heißt, wir werden nicht alle Details, die zusammenhängen mit dem herrschenden Messias, anschauen, aber besonders den Fokus richten auf das erste Kommen Jesu. Im Prinzip hatten wir das ja auch in Kapitel 9, nicht beieinander. In Kapitel 9 hatten wir das Licht, das große Licht, das aufgehen wird im Land Naphtali in Galiläa. Das war zur Zeit des ersten Kommens Jesu. Aber dann hatten wir in Vers 6, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Vers 7, oder beziehungsweise Vers 6, je nach Zählung. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Da haben wir ganz klar das zweite Kommen des Messias. Aber schauen wir nochmals 9, Vers 5 an. Am Anfang, dort steht, denn ein Kind ist uns geboren. Ja, das war natürlich beim ersten Mal. Beim ersten Mal wurde er geboren, beim zweiten Mal nicht mehr. Beim zweiten Mal wird er kommen auf den Wolken des Himmels, so wie das Daniel 7, Vers 14 beschreibt. Und dann wird er die Herrschaft übernehmen. Also ist ganz klar, der herrschende Messias wird nicht geboren und dann wird er herrschen, sondern der herrschende Messias wird auf den Wolken des Himmels kommen und die Regierung antreten. Aber der leidende Messias, der muss ja zuerst als Mensch in Bethlehem geboren werden. Nun finden wir also in Jesaja 11 den Messias bezeichnet mit welchen Ausdrücken?
Ein Spross.
Jawohl. Ein Reis oder ein Spross wird hervorgehen und, ja, Schössling aus seinen Wurzeln. Und zwar, dieser Spross kommt hervor aus einem Baumstumpf, der einen besonderen Namen hat.
Isai.
Isai war der Vater Davids, ist alles klar. Das heißt also, der Messias wird aus dem Stammbaum von David und eine Generation weiter von Isai hervorkommen. Aber warum wird von diesem Baumstamm gesagt, er ist ein abgeschlagener Baum, der Stumpf Isais?
Das Königtum hat ja nicht mehr existiert.
Ja, und zwar, wann ging das Königshaus Davids unter als Herrscherhaus?
Bevor dann Nebukadnezar kam und Jerusalem zerstört.
Jawohl, also Nebukadnezar kam ja im Jahr 606 zum ersten Mal, hat Jerusalem belagert. Da kam Davids Nachkomme Joachim unter seine Herrschaft. Und da wurde Juda ein Königreich unterworfen als Satellitenstaat von Babylon. Und dann der nächste war Joachim. Und der hat sich so übel benommen, dass der schließlich abgesetzt wurde und ein Verwandter wurde eingesetzt, Zedekia. Der war dann also nicht mehr aus der geraden Linie der davidischen Dynastie, sondern bereits ein Verwandter, natürlich von David abstammend, Zedekia. Und dieser Zedekia in seiner Torheit hat versucht, gegen Babylon zu rebellieren, obwohl er einen Bund geschlossen hatte mit Nebukadnezar, dass er quasi als Unterworfener treu sein werde. Und dann kam er dran. Seine Augen wurden ausgestochen und er wurde deportiert. Und damit war das Königtum am Ende. Die Juden wurden deportiert in dieser Zeit nach Babylon. Und dann gab es keine Könige mehr aus dem Haus Davids. Obwohl eben Gott versprochen hat, dass der Messias aus dem Haus Davids sein wird. Da war also, kann man sagen, irgendwie alle Hoffnung um das Haus Davids am Boden zerstört. Aber das Schöne ist, Jesaja hat schon lange, bevor das Königtum des Hauses Davids so unterging, hat er gesagt, der Messias wird kommen als Reis aus dem abgeschlagenen Stumpf Isais. Aus dem abgeschlagenen Stumpf dieser Herrscherfamilie. Und wir wissen, über Maria war der Herr Jesus effektiv ein Nachkomme von David, aber eben nicht aus dieser direkten Königslinie. David, Salomo, Rehabeam und so weiter, runter bis Jekonia. Aber wir müssen sagen, glücklicherweise nicht. Das durfte auch gar nicht sein. Denn diese Linie wurde verflucht und einen Fluch Gottes gestellt. Das können wir nachlesen in Jeremia 22, ab Vers 24 bis 30 geht es um diesen Joachim oder Konia, Kurzform davon. Liest jemand vielleicht Vers 24?
So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn auch Konia, der Sohn Joachims, der König von Juda, ein Siegelring wäre an meiner rechten Hand, so würde ich dich doch
Also für Gott gilt ihr nichts. Und lesen wir Vers 28.
Ist denn dieser Mann Kunja ein verachtetes Gefäß, das man zertrümmert, oder ein Gerät, an welchem man kein Gefallen hat? Warum werden sie weggeschleudert, er und sein Same, und in ein Land geworfen, das sie nicht kennen? O Land, 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 höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr: Schreibet diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, der kein Gedeihen hat in seinen Tagen. Denn von seinem Samen wird nicht einer gedeihen, der auf dem Throne David sitze und fortan über Juda herrsche.
Also, der Fluch Gottes ist, dieser Mann gilt eigentlich wie ein Kinderloser. Denn von seinem Samen, von seiner Nachkommenschaft wird nie einer auf dem Thron David sitzen. Nun, genau aus dieser Linie, also aus der geraden Linie, kommt Josef. Das wird in seinem Geschlechtsregister beschrieben, in Matthäus 1. Das ist das königliche Geschlechtsregister, das also wirklich verläuft über David, Salomo, Jekonia auf Josef. Und damit ist klar, Josef hätte nie das Recht gehabt, König werden zu können. Ja, und jetzt stellt sich aber die Frage, aber der Messias sollte ja aus dem Haus David sein und doch König, aber nicht aus der Königslinie. Nun, dadurch, dass eben Josef Maria geheiratet hat, hat der Herr Jesus juristisch Anspruch bekommen auf die Königslinie von Salomo, David Salomo. Aber er selber war kein Same, also kein biologischer Nachkomme von Jekonia. Und damit war das Problem gelöst. Also genau durch diese Kombination, Josef und Maria, die mussten heiraten. Und darum war es auch so wichtig, dass der Messias von einer Jungfrau geboren wurde, wie das Jesaja schon lange zuvor, Jesaja 7, Vers 14, vorausgesagt hatte. Aber diese Maria musste verheiratet sein mit Josef, und so wurde das Problem gelöst. Übrigens, das Geschlechtsregister von Maria, das findet sich in Lukas 3. Vielleicht schlagen wir zuerst auf Matthäus 1, um dort einen wichtigen Punkt zu sehen. Matthäus 1, Vers 2 beginnt die Genealogie bei Abraham. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber zeugte Jakob. Das geht so weiter bis Vers 6. Isai aber zeugte David, den König. Und dann heißt es, David aber zeugte Salomo. Da geht diese Linie weiter bis Vers 11. Josia aber zeugte Jekonia und seine Brüder. Und diese Linie geht dann weiter bis in Vers 16, wo steht, Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria. Also hier ist ganz klar, Jakob war also wirklich der direkte biologische Vater von Josef. Wie gesagt, Jakob zeugte. Das Geschlechtsregister in Lukas 3 ist ganz anders formuliert. Erstens mal geht es, wird es aufgeführt in der umgekehrten Reihenfolge. Es geht also zurück bis auf Abraham und dann noch weiter von Abraham bis auf Adam. Über 70 Generationen sind da zusammengestellt. Können wir kurz lesen in Lukas 3, Vers 23.
Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli, des Matat, des Levi, des Melchi, des Janabi, des Josef.
Jawohl, und so weiter. Also, hier wird quasi wie ein Klammersatz gesagt, er war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Aber das war er ja nicht, im biologischen Sinn. Und dann wird aber quasi im Sinn, er war ein Sohn, wie man meinte, von Josef, aber eben in Wirklichkeit von Eli, Matat, Levi, Melchi und so weiter. Dieser Eli ist Nicht etwa der Vater von Josef, denn der hieß Jakob, sondern dieser Eli, das war eben der Vater von Maria. In diesem Geschlechtsregister werden eben nur Männernamen aufgeführt. Das ist also die reine männliche Linie. Und die geht dann eben zurück bis auf David in Vers 32, aber eben über einen Nathan. Nathan, des David, des Isai. Nathan war ein Halbbruder von Salomo. Der durfte aber nicht König sein, sondern nur Salomo gehörte zur auserwählten Königslinie. Und über diese Linie Nathan, also eine Seitenlinie, ging das dann eben bis auf Maria. Und der Jesus stammt aus dieser Linie, aber eben die war nicht königlich, aber das zeigt, dass er biologisch als Mensch wirklich von König David abstammte. Und dann geht diese Linie eben weiter zurück, bis auf Abraham und schließlich bis auf Adam. Ja, und man sieht eben in Lukas 3, da haben wir nicht den Ausdruck Zeugen. Aber in Matthäus, und das ist sehr wichtig, weil das in Matthäus dann ganz klar macht, Jakob zeugte Josef, also Jakob war wirklich der biologische Vater von Josef. Übrigens noch ein sprachliches Detail, das man im Deutschen nicht sieht, wenn man in Lukas 3 liest, und er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war ein Sohn, wie man meinte, des Josef, des Eli, des Mattat, des Levi. Die Männernamen sind ja immer im Genitiv, und zwar ohne Artikel. Außer bei Josef, dort gibt es einen Artikel. Also der Ausdruck Sohn des Josef ist ganz deutlich abgesetzt von allen anderen, indem er einen Artikel trägt vor sich, und die anderen Namen sind dann immer ohne Artikel. Und daraus wird auch im Grundtext deutlich ersichtlich, dass eben Josef, das war nicht sein wirklicher Vorfahr, er war nur ein Sohn, wie man meinte, des Josef, aber ein Sohn Eli, Mattat, Levi und so weiter, Nathan, David. Aber er war ganz klar aus dem Samen Davids. Das wird im Neuen Testament ausdrücklich noch an anderen Stellen gesagt. Wo steht, dass er ein Nachkomme Davids ist? Ausdrücklich. Römer 1, ja, können wir kurz aufschlagen. Ja, des Zusammenhangs wegen von Vers 1 bis 3.
Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten.
Jawohl, also eben nicht nur einfach ein Sohn Davids, sondern ausdrücklich aus dem Samen Davids. Und das macht klar, eben ein biologischer Nachkomme von David. Übrigens, in der Bibel wird das Wort Samen benutzt sowohl für die Fruchtzelle des Mannes als auch der Frau. Nicht wahr? Wir im Deutschen unterscheiden Same, das ist nur die männliche Geschlechtszelle, und Ei. Ja? Aber in der Bibel wird das mit dem gleichen Wort Same, ausgehend vom Bild der pflanzlichen Fruchtzelle, ja, als Same, wird das sowohl fürs Weibliche als fürs Männliche bezeichnet. Zum Beispiel? 1. Mose 3, Vers 15, das war ja die erste messianische Verheißung, die besagt, dass der Retter kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird, und zwar der Same der Frau. Das ist ein ganz erstaunlicher Ausdruck, ja, der Same der Frau, nicht der Same Adams, der Same der Frau. Und das ist natürlich Umso bemerkenswerter, als man in früheren Zeiten meinte, Menschen stammen nur von einer männlichen Fruchtzelle ab. Also vom männlichen Samen. Die Frau, die liefert eigentlich nichts, die empfange nur. Ja? Aber das ist die moderne Wissenschaft, die herausgefunden hat. Nein, nein, nein. Da gibt es zwei Zellen, die müssen sich vereinigen. Und nur so entsteht ein Mensch. Im natürlichen Bereich. Und zwar eben der Same der Frau. Und das ist in dem Sinn völlig revolutionär. Wenn man das anschaut, dass dieses Wissen in der Bibel bereits enthalten ist. Und es ist ja noch mehr, wenn man denkt, im 19. Jahrhundert meinte man, die männliche Samenzelle, die sei so ein kleines Männchen, wenn man sie unter dem Mikroskop anschaute. Aber natürlich, damals gab es noch keine Zeiss-Objektive. Aber das war moderne Medizin, ja? Und man ging davon aus, also bei der Zeugung wird ein ganz mikroskopisch kleines Männchen in den Mutterleib gegeben und der dann im Mutterleib wächst 9 Monate und dann ist das so ein Männchen am Schluss von, oder ein Weibchen von 50 Zentimeter oder 52 Zentimeter oder 53 von mir aus. Ja, aber das war noch Meinung der modernen Wissenschaft, während König David vor 3000 Jahren schrieb in Psalm 139, liest jemand ab des Zusammenhangs wegen ab Vers 13. Also in Vers 1 ist klar, dass David der Autor ist, dem Dirigenten oder dem Vorsänger, aber eigentlich dem Dirigenten von David ein Psalm. Liest jemand Verse 13 bis 16?
Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war.
Jawohl. Also David staunt in diesem Psalm zuerst über die Allgegenwart und die Allwissenheit Gottes und dann beschreibt er das Wunder, wie er im Mutterleib von Gott erschaffen, gebildet wurde. Und er vergleicht sich dabei mit einem Kunstwerk, einem Stickwerk, das in einem Atelier in einem Untergeschoss, ganz im Verborgenen, gewoben wird. Darum, Vers 15, müssen wir genauer übersetzen, gewirkt wie ein Stickwerk in den untersten Örten der Erde. Nicht er, David wurde irgendwo im Untergeschoss gebildet, aber er wurde gewirkt im Mutterleib, wie man eben ein kunstvolles Stickwerk in einem Untergeschoss in den unteren Örten der Erde bildet. Eben ein Kunstwerk, das entsteht, aber völlig den Augen der Beobachter entzogen ist. Und so ist das ja. Wer hat uns beobachtet, als wir gebildet wurden im Mutterleib? Das hat niemand gesehen. Gut, heute könnte jemand sagen, ja, also, aber doch mit dem Ultraschall haben sogar ein Bildchen von mir gemacht, aber die meisten unter uns, von denen gibt es noch kein Bildchen, oder? Und was man dort sieht, ist ja für den Laien, braucht es ziemlich viel Fantasie, ja, um da was zu sehen. Es gibt ja auch schon ganz, ganz schöne Bilder, die man machen kann mit anderen Möglichkeiten. Aber hier geht es sogar um die früheste Bildung im Mutterleib, denn das Wort in Vers 16, Urform, hat jemand gelesen, aber besser wäre, meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen. Hebräisch Golem ist die ungeformte Masse, ungeformter Knäuel. Und das entspricht so exakt eben dem tatsächlichen Befund. Wenn man sich überlegt, die Samenzelle des Mannes vereinigt sich mit der Eizelle, eben dem Samen der Frau. Und das nennt man ja eine Zygote. Die Zygote wandert dann den Eileiter runter und teilt sich dann ein erstes Mal nach einigen Stunden, und dann sind das schon zwei Zellen zusammen. Und es vergehen wieder einige Stunden, und das sind dann vier Zellen, wieder einige Stunden, acht Zellen, und so entsteht dann ein ungeformter Knäuel. Das ist wirklich die Frühform. Und noch die Medizin im 19. Jahrhundert wusste das nicht, während wir das in der Bibel ganz ausdrücklich lesen von David. Und wenn wir jetzt eben an David denken, müssen wir wissen, das war also die Samenzelle von Isai. Ja? Und daraus eben als Zygote, verbunden mit der Eizelle der Frau Isais, entstand David. Und eben aus dieser Linie, aus dem Stumpfe Isais, sollte nach Jesaja 11,1 dann einmal der Messias kommen. Ja? Ja, ja, klar. Also es ist. Ja. Aber gerade im Lukas-Evangelium beschreibt eigentlich der Autor sie ausführlich die Geburt in Kapitel 2. Und das ist ja die Weihnachtsgeschichte, ja? Nach Lukas. In Lukas 2 wird also ganz ausführlich die Geburtsgeschichte beschrieben, wie das eben nicht zu finden ist in Johannes und in Markus. Und in Matthäus haben wir aus einem anderen Blickwinkel die Geburtsgeschichte beschrieben, aber so auf Maria konzentriert, nur in Lukas. Und darum, der Punkt ist klar, also wenn die Weihnachtsgeschichte Lukas 2 nicht wäre, dann wäre Lukas 3 ein Problem. Aber das ist eh klar. Und dann will Lukas in Kapitel 3 nur noch einfach die männliche Linie zeigen, wie sie eben auf David zurückgeht. Das ist der wichtige Punkt, zu zeigen, dass eben der Messias wirklich aus dieser männlichen Linie von David her kommt. Ja? Also jetzt meinen Sie in Matthäus 1, nicht wahr?
Richtig, ja.
Ja, in Matthäus.
Keine weiteren Mütter werden erwähnt.
Doch, es werden dort noch weitere Mütter erwähnt. Das ist eben gerade in Lukas, in Matthäus so erstaunlich, dass dort einige Frauen erwähnt werden.
Ich habe Gloria dort gefunden. Die Frau des Gloria.
Ja, aber schauen Sie mal in Matthäus 1, Vers 3. Juda aber zeugte Phares und Sarah von der Tamar. Und weiter haben wir in Vers 5. Aber Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Und das Erstaunliche ist, das sind ganz... Ja, unsere Gesellschaft würde sagen, das ist ja irgendwie peinlich, was dahinter steht, ja? Weil bei Tamar ging es um einen Fall von Unzucht. Und Rahab war in ihrer Vergangenheit eine unzüchtige Frau. Und die Sache mit Bathsheba, eben die erwähnt war, das war eben die Frau des Urias, mit der David Ehebruch begangen hatte. Und das ist irgendwie gerade sehr überraschend im Matthäus-Evangelium, weil man müsste sagen, ja, es geht ja hier um die männliche Linie, die gezeigt werden soll. Und da ist es nicht nötig, dass die Frauen erwähnt werden. Ich meine, das ist ja auch so, heute ist ja das sehr große Mode, dass man seine Genealogie bestimmen lässt, seine DNA. Das kann man heute. Man kann die direkte Vaterlinie kann man heute genau bestimmen lassen, und dann weiß man, man ist also mit Sicherheit, waren die Vorfahren Germanen oder Helvetier oder Juden. Also das ist nur die gerade Linie, die Vaterlinie, indem man das, den Abschnitt in der DNS mit des Y-Chromosoms untersucht. Und da gibt es für jedes Volk ganz typische Mutationen, also kleine Änderungen in der Sequenz, die aber keine Auswirkungen haben auf Aussehen und auf Sein. Aber das sind Markier, mit denen man ganz genau beweisen kann, der stammt von da ab und da ab. Und da kann einer die Überraschung machen, irgendein Jude, ich bin eigentlich ein Helvetier. Wie kann der Jude sein? Ja, über seine Großmutter, die Jüdin war. Aber diese Linie sieht man dann eben im Y-Abschnitt nicht. Ja, weil das ist also nur die, wirklich diese Linie markiert nur die Vaterlinie. Aber man kann das andere auch machen, nur die Mutterlinie, indem man die mitochondriale DNS, die kann man untersuchen. Und das ist ein Abschnitt, eine Kodierung, die nur die Mutter weitergibt, und zwar an Söhne und Töchter. Und da kann also jemand zurückverfolgen über die Mutter. Das wäre also wirklich die Mutter, die Mutter, die Großmutter, die Urgroßmutter, so zurück, und dann kann man sagen, ja, da hat man jüdische Abstammung. Und so geht es eben darum, was ist das Interesse? Und dieses Geschlechtsregister interessiert einfach darum, weil es geht darum, zu zeigen, dass Josef von David abstammte über die männliche Linie. Die Frauenlinie interessiert da nicht. Aber das heißt nicht, dass sie nicht wichtig wäre. Sonst hätte ja Gott nicht in unseren Genen sogar eben eine Markierung gegeben, wo man die direkte Mutterlinie nachvollziehen kann, heute noch bei jedem Menschen, oder die direkte Vaterlinie. Aber jetzt überrascht es in Matthäus, da geht es ja nur um Männerlinie, also nur um die Y-Sequenz. Und trotzdem werden Frauen erwähnt. Nun muss man sich fragen, warum? Ja, das hat seinen Grund. Also es fällt dir gerade auf, das sind traurige Geschichten, die damit verbunden sind, aber das zeigt die Gnade Gottes. Dass eben der Messias, der König Israels, sollte kommen, um gerade eben Menschen, die in diesen Bereichen und in vielen anderen Bereichen gefallen sind, eben aus der Finsternis herauszuhelfen. Also gerade das zeigt Gottes Gnade, dass diese Frauen da erwähnt werden mit den tragischen, traurigen Geschichten, die dahinter stehen, um zu zeigen, Gottes Gnade ist da für eine gefallene Welt. Ja, wir hatten also Römer 1 noch angeschaut aus dem Samen Davids, und dann möchte ich noch eine Stelle kurz anführen, 2. Timotheus 2, Vers 8. Und das zeigt nämlich auch die Wichtigkeit dieses Themas. Also das rechtfertigt, warum wir jetzt plötzlich so viel Zeit zur Klärung all dieser genealogischen Fragen verwendet haben.
Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium.
Jawohl. Also so wichtig, halte im Gedächtnis Jesus Christus, A, auferweckt aus den Toten, B, aus dem Samen Davids. Und nicht einfach Sohn Davids, sondern wirklich Same Davids, das betont, dass er wirklich ein biologischer Nachkomme ist. Und wenn zum Beispiel jemand behaupten würde, ja, die Eizelle von Maria, die spielte da keine Rolle. Das ist nicht wahr. Also der Herr ist wirklich aus dieser Linie biologisch im Mutterleib gebildet worden. Eben von diesem Gott, der auch David im Mutterleibe bildete, eben als Kunstwerk, wie ein Kunstwerk in einem Atelier in den Tiefen der Erde. Während 9 Monaten geschieht das so. Und David staunt also über das Wunder der ganzen Formgebung. Zuerst ein ungeformter Knäuel und dann beginnt ja das so Furchen zu bilden. Ganz früh übrigens bilden sich Furchen, die dann die Gehörgänge entwickeln. Und das Erstaunliche ist, im Psalm 40 haben wir einen Hinweis darauf. Das ist ein messianischer Psalm, den hatten wir schon früher angeschaut und ich hatte das auch schon dort erklärt, aber die alten Römer haben ja gesagt, Repetitio mater studiorum est. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Also Psalm 40, Vers 6 bzw. 7. An Schlacht und Speisopfer.
Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt.
Noch nächster Vers. Jawohl. In Hebräer 10, Vers 5 werden diese Verse zitiert. Und da heißt es, dass er, der Messias, als er in die Welt kommt, spricht. Schlacht- und Speisopfer, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Also nicht diese Tieropfer des Gesetzes waren das Eigentliche, was Gott wünschte, denn sie waren nur Bilder von dem Tod des Messias. Aber der Messias sollte eben als Opfer sterben. Dort in Hebräer 10 wird dann übersetzt, Ohren hast du mir bereitet, sondern einen Leib hast du mir bereitet. Und dann wird in den weiteren Versen erklärt, in Hebräer 10, dass der Herr Jesus durch das Opfer seines Leibes eben das wahre Opfer geworden ist und dass Gott uns durch dieses Opfer auf immer geheiligt hat. Und da ist aber erstaunlich, eben dass Hebräer 10 da übersetzt, einen Leib hast du mir bereitet, während im hebräischen Text steht wörtlich, Ohren hast du mir bereitet. Sogar noch wörtlicher, die alte Elberfelder hat das in der Fußnote, Ohren hast du mir gegraben. Aber das ist natürlich sachlich das Gleiche. Denn effektiv eben aus diesem ungeformten Knäuel bilden sich diese Furchen in einer sehr frühen Phase, die Gehörkanäle, die Ohren, die gegraben werden. Und der Messias will damit sagen, du hast mir einen menschlichen Leib bereitet im Mutterleib der Jungfrau Maria mit dem Ziel, dass ich eben auf dich höre und dein Wille ist es ja, dass ich ans Kreuz gehe, um mein Leben als Opfer hinzugeben. Und darum betont er eben, Ohren hast du mir bereitet. Und der Herr war gehorsam bis zum Tod, aber nicht irgendein Tod, bis zum Tod am Kreuz. Ja, also das ist auch erstaunlich, wie eben David diesen Psalm 40 schreibt und eben auch da diese Bildung im Mutterleib umschreibt, mit Ohren hast du mir gegraben. Ja, jetzt wäre Zeit für Pause und dann fahren wir weiter in Jesaja 11. Wir haben uns ausführlich damit beschäftigt, was das bedeutet, und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais. Ich denke, jetzt auf dem Hintergrund dessen, was wir aus dem Wort Gottes dazu gefunden haben, liest man dieses Wort doch ganz anders. Es ist ja ein poetisches Wort, typisch für die hebräische Poesie sind zwei Zeilen, zwei parallele Zeilen, wobei hier zu unterscheiden ist der synonyme Parallelismus. Bedeutet zwei Zeilen, die das Gleiche aussagen mit anderen Wörtern. Und dann gibt es den antithetischen Parallelismus. Die zweite Zeile drückt einen Gegensatz zu dem aus, was in der ersten Zeile gesagt wird. Und dann gibt es noch den synthetischen Parallelismus. Das sind so die drei Grundformen. Und zu denen gibt es dann alle möglichen Abwandlungen. Die dritte Form ist der synthetische Parallelismus. Die zweite Zeile führt den Gedanken der ersten weiter, baut also darauf auf. Jetzt hier haben wir den parallelen den synonymen Parallelismus, also die erste Zeile, und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und der gleiche Gedanken wird mit anderen Wörtern jetzt in der nächsten Zeile gesagt, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Also Schössling steht parallel zu Reis. Das Wort für Schössling hier, weiß jemand, wie das lautet im Hebräischen? Netzer. Ja, Netzer. Das ist die arabische Wurzel, die Wurzel des Wortes Nazar im Arabischen bedeutet grün sein. Also darum Schössling, Netzer ist ein grüner Spross. Da sehen wir einen Zusammenhang zu Lukas 23, wo der Herr Jesus nach Golgatha geführt wird. Da lesen wir in Vers 26 wird Simon von Kyrene gezwungen, das Kreuz Jesu zu tragen, das heißt den Querbalken. Liest jemand Vers 27?
Es folgte ihm aber eine große Menge Volks und Frauen, die wehklagten und ihn bejammerten. Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, Tage kommen, an denen man sagen wird: Glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt auf uns, und zu den Hügeln bedeckt uns. Denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem dürren geschehen?
Jawohl. Also der Herr Jesus vergleicht sich hier mit grünem Holz. Im Gegensatz zu den Sündern, die einmal unter das Gericht Gottes fallen werden, das ist das dürre Holz. Und eben dieser Ausdruck des Herrn Jesus, grünes Holz, das erinnert natürlich an Netzer aus Jesaja 11, was eben einen grünen Schössling bezeichnet. Nun ist es aber so, dass die Stadt, in der der Herr Jesus aufgewachsen ist, geboren wurde er in Bethlehem, aber die Stadt, in der er aufgewachsen ist, die hieß Nazareth. Und Nazareth kommt eben von Netzer. Also auf gut Deutsch könnte man das mit Schösslingen übersetzen oder Zweiglingen. Und der Jesus war eben, weil er dort so lange wohnte, bis er 30 war, wurde er allgemein genannt Jesus der Nazaräer. Und da muss man eben einen Zusammenhang sehen, wie der Messias speziell genannt wird, ein Schössling, Netzer, aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und gut, da könnte man sagen, das ist einfach so ein Vergleich hier in Jesaja 11, aber es ist eben effektiv ein Name des Messias, denn in Zacharja 3, wenn wir das kurz aufschlagen können, wird dieser Gedanke des Schösslings oder des Sprosses wieder aufgenommen. Und auch die alten Rabbiner im Judentum haben erklärt, dass Zacharja 3, Vers 8 von dem Messias handelt. Liest jemand 3, Vers 8?
Höre doch, Joshua, du, der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen.
Jawohl, also Gottes Knecht ist der Messias. Siehe, ich will meinen Knecht, und sein Name ist hier eben Spross, kommen lassen. Dann ausdrücklich nochmals in Zacharja 6, Vers 12. Wer liest?
So spricht der Herr der Heerscharen: Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen.
Ja, und so weiter. Auch da haben die Rabbiner überliefert, diese Stelle spricht vom Messias. Und da wird ausdrücklich gesagt, der Messias heißt, sein Name ist Spross. Und als man dann eben überall im Land hörte, Jesus von Nazareth, Jesus der Nazaräer, dann war das eben sein Name. Und damit wurde er Spross genannt. Und jetzt versteht man, warum Matthäus eben in Kapitel 2 am Schluss schreibt: Matthäus 2, ja, des Zusammenhangs wegen, Vers 22.
Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte, anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist: Er wird Nazoräer genannt werden.
Jawohl. Und da haben sich viele gefragt, ja, wo steht im Alten Testament, er wird Nazarener genannt werden? Und hier wird gesagt, die Propheten hätten das gesagt. Ja, damit ist eben gemeint Zacharia 3, Zacharia 6, Jesaja 11 und noch mehr. Jesaja 4, Vers 2 haben wir gehabt, den Namen Spross des Herrn, haben wir heute noch angeschaut. Und dann Jeremia 23, 5 und so weiter. Also immer wieder kommt dieser Begriff Spross für den Messias. Und noch eine Nebenbeobachtung. Ursprünglich wollte Josef, als er mit Maria und dem Kind aus Ägypten zurückkehrte, nach dem Tod von Herodes, da wollte er nach Bethlehem gehen und dort Wohnsitz nehmen. Und als er aber erfuhr, dass Archelaus Nachfolger von Herodes geworden war, da hat er sich gefürchtet und ging eben nach Galiläa, in ein Gebiet außerhalb des Herrschaftsbereiches dieses Herodes-Sohnes. Der Hintergrund ist noch der: Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, berichtet, dass Herodes vorhatte, Antipas als Nachfolger einzusetzen. Aber in einem Wutanfall, kurz vor seinem Tod, hatte er das Testament geändert und hatte Archelaus, einen für seine Blutrünstigkeit bekannten Sohn, eingesetzt. Und also, man kann sagen, wegen dieses Wutanfalls ging Josef nicht nach Bethlehem, sondern nach Nazareth. Und so erfüllte sich die Prophetie. Also da sehen wir, wie Gott die ganze Welt in seiner Hand hat und sogar den Wutanfall eines Königs. Sein Wort muss sich erfüllen. Ja? Ah, ja, bitte?
Ich wollte nur sagen, und die Christen heißen heute Nozrim in Israel, also die Nazarener eigentlich.
Ja, genau.
So nennt man im Neuhebräischen die Christen Nozrim.
Genau. Auch im Arabischen ist es ähnlich, also das sind die Nazaräer. In der Bibel findet man ja schon auch den Ausdruck, die Sekte der Nazaräer. Apostelgeschichte 24, Vers 5. Da wird Paulus genannt, einen Anführer der Sekte der Nazaräer. Ja. Aber vielleicht noch ein Detail. Also Juden sagen Christen Nozrim, also Nazaräer. Aber die wirklich Gläubigen in Israel, die nennen sich nicht Nozrim, sondern die nennen sich Ma'aminim Meschichim, also messianisch Gläubige. Meschichi heißt messianisch, kommt von Mashiach, oder? Und Ma'amin heißt Gläubiger. Ma'aminim Gläubige. Und das ist ein Unterschied, also solche, die an den Messias glauben. Nozrim sind eben die Namenschristen. Ich wurde auch schon befragt bei der Sicherheitskontrolle, ja, sind Sie sind Sie Jude oder sind Sie Nozrim? Da habe ich gesagt, nein, ich bin kein Nozrim. Ich bin ein Mamin Meshichi. Und er hat den Ausdruck nicht gekannt. Da muss ich erklären, was das bedeutet auf Hebräisch. Dann habe ich erklärt, die Nozrim, das sind die, die äußerlich Christen sind, dem Namen nach, aber die messianisch Gläubigen, das sind die, die wirklich von Herzen an den Messias glauben. Aha, jetzt habe ich etwas gelernt. Und das ist so wichtig, dieser Unterschied. Denn für einen Juden, für den ist man durch Geburt zugehörig zu einer Religion. Und das Gleiche ist bei den Muslimen. Man ist durch Geburt ist man Muslim. Und so denken sie, die Christen, es ist genau gleich. Und dann sehen sie auch in Europa die Christen, für sie Christen, und wie die unmoralisch leben. Und dann denken sie, der Islam ist schon überlegen. Der ganz andere ethische Vorstellungen. Ja, und dann muss man denen wirklich beibringen, das ist bei uns ganz anders. Nach der Bibel wird man nicht durch Geburt, sondern durch Bekehrung. Das ist für sie ein ganz unbekannter Aspekt und das muss man ihnen eben nahebringen. Ja, das war nur so eine kleine Nebenbemerkung zu den Nozrim. Ja, und jetzt gehen wir weiter in Jesaja 11, Vers 2. Lies das nochmals jemand. Da finden wir 7 Namen des Heiligen Geistes.
Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn.
Jawohl. Also, der Heilige Geist, 7 Namen. Der übliche, der gebräuchliche Name ist zuerst. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und dann kommen immer 2 Namen verbunden mit und. Das ist also auch im hebräischen Text so. Immer das Bindewort we ist da vorhanden. Und das stellt sprachlich eigentlich den 7-armigen Leuchter dar. Nicht wahr? Der Heilige Geist wird ja in der Bibel im Alten und im Neuen Testament verglichen mit Öl, Olivenöl. Und der Gesalbte wurde ja der König wurde mit Olivenöl gesalbt. Denken wir an 1. Samuel 16, als der Prophet Samuel den König David, also den jungen David, zum König salbte. Und von dem Messias wird gesagt, dass er eben mit dem Heiligen Geist gesalbt sein wird. Und darum heißt er Messias, der Gesalbte. Das heißt, der mit dem Heiligen Geist Gesalbte. Und dieser Geist wird jetzt eben hier beschrieben mit diesen 7 Namen. Und beim 7-armigen Leuchter, da haben wir 7 Flammen, die genährt werden durch Olivenöl. Also das weist hin auf den Maschiach. Den Messias, den Gesalbten. Aber wie ist der Leuchter aufgebaut? Wir haben in der Mitte den Hauptleuchter. Und wie?
Hinter ihm brennt
ein. Ah, ja, wunderbar. Also, der Hauptleuchter. Ja, ich habe eben nur vorne Augen. Der Hauptleuchter und dann kommen aus dem Hauptleuchter eben immer 2 Arme heraus. Das entspricht der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Doch schön, oder? Und es ist ja so, der 7-armige Leuchter wird beschrieben in 2. Mose 25, 31 bis 40.
Du sollst auch einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen. In getriebener Arbeit soll dieser Leuchter gemacht werden. Sein Fuß und sein Schaft, seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Aus den Seiten des Leuchters sollen 6 Arme herauskommen. 3 Arme aus einer Seite des Leuchters und 3 Arme aus der anderen Seite des Leuchters.
Also genau das, was wir jetzt besprochen haben. Und weiter.
An dem einen Arm sollen 3 Kelche wie Mandelblüten sein, mit je einem Knauf und einer Blüte. Und 3 Kelche wie Mandelblüten an dem anderen Arm mit je einem Knauf und einer Blüte. so soll es bei den 6 Armen sein, die aus dem Leuchter herauskommen.
Ja, und so weiter. Insgesamt sind das dann 22... Ja, 22 Mandelblüten. Kelch, Knauf und Blume. Das ist jetzt hier in dieser Nachbildung nicht so, das ist eine schlichte Nachbildung, aber das war beim ursprünglichen Leuchter, den Bezalel gemacht hatte, war das eben so. Und jetzt können wir uns noch fragen, was bedeuten eigentlich diese Mandelblüten? Was ist das Besondere des Mandelbaumes? Ja, er blüht als erster in Israel. Und zwar Ende Januar, Anfang Februar. Mit seinen weißen Blüten kündigt er das neue Leben des Frühlings an. Und so spricht eben spricht die Mandelblüte eben von der Auferstehung aus dem Tod. Und von diesem Leuchter haben wir gelesen in Vers 31, der durfte nicht gegossen werden, sondern Bezalel musste ihn treiben. Und du sollst einen Leuchter von reinem Gold machen, in getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden. Das heißt also in Schmiedearbeit. Im Feuer wird das Gold eben erhitzt und dann mit dem Hammer getrieben. Das Schwierige war übrigens, die Arme sind im Hebräischen, heißen die Kané. Das ist das gleiche Wort wie für zum Beispiel Rohrschilf. Das waren also hohle Arme. Und da soll mir einer erklären, wie man das macht, in getriebener Arbeit. Also, ich hätte schon eine Idee, man nimmt einen Bronzekern und schlägt dann das Gold rund um den Bronzekern und am Schluss muss man den Bronzekern wieder entfernen. Aber Sie können jeden Schmied fragen, wie man das bewerkstelligen kann, und er kommt da so an seine Grenzen. Und Bezalel war ja mit dem Geist des Herrn, dem Geist der Weisheit ausgestattet, sagt 2. Mose, und da hat er eine ganz besondere Weisheit, um das perfekt hinzukriegen. Also in getriebener Arbeit, und da hat jeder Hammerschlag hat eben darauf hingewiesen, dass der Messias leiden sollte. Der leidende Messias. Und dass er dann eben als Erster aus den Toten auferstehen sollte, um göttliches Licht zu verbreiten. Nun, diese Auslegung findet man schon in der Bibel. Wo? Ja? Ja, weißt du gerade auch wo? Ja, das ist schon gut, da muss man nur 28 Kapitel durchlesen. Höchstens, aber es reicht 26. Also Apostelgeschichte 26, da steht Paulus vor König Agrippa. Er muss sich verantworten und er macht deutlich, was eben messiasgläubige Juden glauben und dass sie keine Gefahr sind für das Römische Reich. Und liest du mal ab Vers 22.
Da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge klein und groß, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen ist.
Jawohl. Nun, Paulus sagt also mit aller Selbstverständlichkeit, das findet man im Alten Testament, dass der Christus leiden sollte, das als Erster und so weiter. Und da kann einer sagen, ja, aber wo steht das? Und liest man das ganze Alte Testament durch, von vorne bis hinten, und dann rückwärts noch auf Hebräisch, ja? und findet keine Stelle. Außer er bleibt eben stehen in 2. Mose, wo eben das Bild des siebenarmigen Leuchters genau diese Botschaft ausdrückt, dass der Christus, das heißt der Gesalbte auf Griechisch, entspricht Hebräisch Maschiach, der Gesalbte, der mit Heiligen Geist Gesalbte, siebenfaches Öl, leiden sollte, getriebene Arbeit, die Hammerschläge, und dass er als Erster durch Totenauferstehung, Mandelblüten, die ersten Blüten nach dem Wintertod, die das neue Leben anzeigen, Licht verkündigen sollte. Und das ist das siebenfache Licht des Leuchters, der Menorah. Ist alles drin. Aber das Eindrückliche ist, Paulus sagt nicht, falls man so ein bisschen eine Neigung hat zu Allegorisierung und so Versinnbildlichung, könnte man eventuell in 2. Mose beim Leuchter diesen Gedanken sehen. Aber man muss vorsichtig sein, weil die meisten haben damit mit Allegorie nicht so viel am Hut. Nichts. Er sagt, ich verkündige nichts anderes, ich sage nichts anderes, als was auch die Propheten und Mose geredet haben. Dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus. Also er stellt das vor, das ist das, was Mose verkündigt hat. Und da müssten noch viele Verkündiger heute sich Gedanken machen, wie habe ich das Alte Testament vernachlässigt? Mit all diesen Hinweisen in der Stiftshütte, im Tempel oder auch in den Geschichten wie Josef, David und so weiter, all die Hinweise auf Christus, das ist nicht etwas, was man ein bisschen ein Flair hat für Symbolik, da ja, unter Umständen zum Teil sehen könnte, sondern es ist Gott gewollt. Das ist Gottes Sprache im Alten Testament und der Apostel Paulus hat das so klar erkannt und verkündigt. Und dass er eben Licht verkündigen sollte, dem Volk als auch den Nationen. Und gerade in Jesaja 11, wo wir den Messias finden, den Heiligen Geist, eben in seiner siebenfachen Fülle auf ihn. Und da haben wir eben, wie der Herr Jesus Messias sein wird für Israel, das ist klar, aber eben auch für die Heidenvölker. Jesaja 11, Vers 10. Und es wird geschehen an jenem Tag, der Wurzelspross Isais, welcher da steht als Panier der Völker, und nach ihm werden die Nationen fragen. Also der Messias nicht nur für Israel, sondern er wird dem Licht verkündigen, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Wie wir das in der Apostelgeschichte 26 gefunden haben. Übrigens zum siebenarmigen Leuchter noch etwas. Als Ergänzung, in Sacharja 4 sieht der Prophet in der Vision, im Nachtgesicht, einen goldenen Leuchter in doppelter Ausführung. Und dann wird ihm als Propheten des Alten Testaments die Frage gestellt, was das bedeutet. Sacharja 4, also ab Vers 1, sieht man, wie er eben zwei goldene Leuchter sieht. Und dann können wir Vers 6 einsetzen.
Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, und sagte, mein Herr, was sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese sind? Und ich sprach, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir und sagte, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Wer bist du, großer Berg, vor Zerubabel? Zur Ebene sollst du werden. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade ihm.
Jawohl. Also, ihm wird gefragt in Vers 4, oder er fragt, mein Herr, was sind diese? Also, was bedeuten diese siebenarmigen Leuchter? Und dann sagt der Engel, weißt du nicht, was diese sind? Also der Engel ist überrascht. Ein Prophet soll doch wissen, was die goldene Menorah an Symbolik zu bedeuten hat. Und er gibt zu, nein, mein Herr. Und dann erklärt der Engel, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und das ist die Erklärung der Bedeutung des Leuchters. Für uns ist das vielleicht immer noch Bahnhof. Aber ich schlage mal auf, im Hebräischen, da klingt dieser Ausdruck so. Also nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist ist lo vechayil, velo vechoach, ki im beruchi. Haben wir gemerkt, wie viele Wörter das waren? Ja, lo vechayil, nicht durch Kraft. Das, durch Kraft ist eben ein Wort. Lo vechayil, velo und nicht ist auch ein Wort. Vechoach, durch Macht. Ki im, das sind zwei Wörter, die bedeuten sondern, zusammen. Also komisch, ja, auf Hebräisch. Manchmal, was wir mit zwei Wörtern sagen, die sagen die mit einem. Und es kommt sogar vor, dass was wir mit einem Wort sagen, die sagen die mit zwei. Ki im beruchi. Sondern durch meinen Geist, das ist ein Wort. Durch meinen Geist. Das sind sieben Wörter insgesamt, die entsprechen den sieben Flammen der Menorah. Es ist der Heilige Geist, dieser Geist der Kraft, wie wir das in Jesaja gefunden haben. Ein Geist, Geist der Weisheit, aber auch Geist der Kraft wird er genannt und noch mehr. Und so wird eben in dieser schwierigen Zeit von Sacharja, in der die Juden begonnen hatten, den Tempel wieder aufzubauen, aber durch den Widerstand und Druck der Feinde, schließlich wurde die Sache liegen gelassen und dann nach einem Unterbruch haben sie dann wieder begonnen. Und hier in dieser Zeit macht also der Prophet Mut dem Zerubabel, dem Volksführer, ihr müsst nicht auf eure eigene Kraft vertrauen. Nicht durch Kraft und nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes führe ich das Volk Gottes zum Ziel. Und dann wird noch weiter erklärt, wer bist du, großer Berg, vor Zerubabel? Also Zerubabel als Volksführer fühlte sich so machtlos in dieser schwierigen Zeit, wir würden sagen, wie ein Esel am Berg, oder? Aber Gott sagt, wer bist du, großer Berg, vor Zerubabel? Zur Ebene sollst du werden. Der Heilige Geist, der hilft eben Dinge, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, zu überwinden. Und die Hindernisse werden zur Ebene gemacht. Und dann wird eben klar gemacht, es wird gelingen, der Schlussstein des Tempels wird eingefügt werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade ihm. Ohne Verdienst, nicht durch unsere Kraft, nicht durch unser Vermögen, sondern durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird eben da im Leuchter dargestellt. Und in Jesaja 7 wird er vorgestellt als der Geist, der auf dem Messias ruht. Dieser Geist der Weisheit. Wenn wir in einer Situation sind, wo uns Weisheit mangelt, Jakobus sagt das in Jakobus 1. Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, er bitte von Gott, und sie wird ihm gegeben werden. Er wirft niemandem irgendetwas vor. Also dieser Geist der Weisheit gibt uns eben das Nötige, was wir brauchen, wenn wir nicht mehr den Durchblick haben. Er ist auch der Geist des Verstandes. Also der Heilige Geist ist ja steht ja im Gegensatz zu den unreinen Geistern, den Dämonen, die unheilig sind. Und typisch ist bei Dämonen, dass sie dem Menschen den Verstand wegnehmen. Und darum bei Besessenheit, da kann das ja bis dahin gehen, dass der Mensch sogar sein Bewusstsein verliert. Das ist dann eine ganz extreme Form. Aber es gibt alle Abstufungen. Übrigens wie bei der Trunkenheit. Ja, da gibt es auch alle Abstufen. Man kann nicht sagen, nach so viel Promille zack, da ist die Linie, da ist man besoffen, oder? Das beginnt schon vor dieser Linie. Es ist fließend. Und das ist bei der Besessenheit auch so. Aber böse Geister, die nehmen dem Menschen den Verstand und versuchen eben so die volle Kontrolle über eine Person zu übernehmen. Und darum, wenn jemand plötzlich nach hinten fällt und die Kontrolle, das Bewusstsein verliert, ist das nie der Heilige Geist. Das sind immer Dämonen, böse Geister. Und das sage ich natürlich, weil in den vergangenen Jahren hat das um die ganze Welt herum Furore gemacht, dieser sogenannte Toronto-Segen, der etwa 50.000 Kirchen weltweit erreicht hat. Und die Menschen sind nach hinten umgefallen, das geschieht ja noch heute, und schreien dann, je nachdem, mit Tierstimmen und wälzen sich am Boden. Das sind immer Dämonen. Aber der Heilige Geist ist ein Geist der Weisheit und des Verstandes. Also er nimmt uns nicht den Verstand, sondern er führt uns zum richtigen Verstand. Wenn wir kurz aufschlagen, also Jesaja lassen wir offen, dazu aufschlagen in 2. Timotheus 1, liest jemand Vers 7. Jawohl. Geist der Kraft, das ist ein Name, den wir auch in Jesaja 11 finden. Dann ein Geist der Liebe, in Römer 15 zum Beispiel lesen wir von der Liebe des Geistes. Geist der Liebe und der Besonnenheit. Das Wort Besonnenheit bedeutet also Selbstbeherrschung. Und so ist es ein Kennzeichen des Heiligen Geistes, dass er eben nicht unsere Person einschränkt, unser Bewusstsein einschränkt, sondern gerade fördert, dass wir uns selber kontrollieren können. In unserem Denken, dass wir richtig denken, gottgemäß denken. In Epheser 4 wird von den Heiden, und damit sind alle Philosophen eingeschlossen, gesagt, dass ihr Verstand eben verblendet ist. Aber der Heilige Geist führt uns dazu, dass eben diese Verblendung des Verstandes weggeht und wir richtig denken können, gottgemäß denken können. Also der Heilige Geist führt gerade zu Selbstkontrolle und wir können böse Geister erkennen daran, dass sie die Kontrolle wegnehmen. Und darum ist es auch wichtig, in der Meditation, im Hinduismus, im Buddhismus geht es immer darum, dass der Geist des Menschen entleert wird. Also es geht darum, dass man sich zum Beispiel nur auf einen Punkt konzentriert. Und das führt dazu, dass eben der Geist entleert, passiv gemacht wird. Und das führt zu einer Bewusstseinsverengung. Und was dann geschieht, das kann man auch erleben mit Drogen. Genau gleiche Phänomene. Und Drogen sind nie Bewusstseinserweiterung, das ist immer eine Bewusstseinsverengung. Und das kann man übrigens auch zeigen, wenn man das Gehirn scannt von Leuten im Drogenrausch oder in der Meditation, sieht man, dass die Gehirnaktivität wird runtergesetzt. Es ist nicht Bewusstseinserweiterung, Meditation, sondern es ist Bewusstseinsverengung. Und das ist genau das, was Dämonen auch wollen. Und darum, durch die Meditation, wenn eben der Geist des Menschen so in seiner Funktion reduziert wird, dann können böse Geister die Kontrolle über den Menschen übernehmen. Bis hin, im schwersten Fall, über die Körperfunktionen. Und da ist eben auch der Zusammenhang zwischen Meditation und Drogenmissbrauch ist sehr direkt. Vielen ist vielleicht das Buch bekannt von Rabindranath Maharaj, Der Tod eines Guru. Oder? Das ist ein Guru, ein ehemaliger Guru, der sich bekehrt hatte. Und unter anderem in dem Buch schreibt er, wie er einmal in einen Raum gekommen ist, wo Drogensüchtige im Rausch am Boden lagen und zuckten. Und er hat gesehen, die Zuckungen, die kenne ich. Das sind ganz, ganz klare Parallelen zu den Tempeltänzen im Hinduismus gewesen. Also es ist nicht ein Zucken, ja? sondern das kannte er von den Hindu-Tempeln her. Und so ist es eben eine Tatsache, dass durch das Einschränken des Bewusstseins öffnet man sich eben für böse Geister. Und böse Geister haben eben den Wunsch, das Bewusstsein des Menschen eben zu reduzieren, damit sie die Kontrolle übernehmen können. Und der Heilige Geist ist genau das Gegenteil. Jetzt ist es ja so, dass dieses Jahr, das laufende Jahr, wird ja von vielen in der Christenheit genannt das Jahr der Stille. Und das Erstaunliche ist, da werden auch in evangelikalen Buchverlagen werden da Meditationsmethoden propagiert, die genau das bewirken, eine Passivität des Geistes, eine Entleerung des Geistes. Und das ist niemals eben das Wirken des Geistes Gottes, sondern das öffnet für dämonische Einflüsse. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir wissen, wer ist der Heilige Geist? Und wie können wir ihn kennenlernen? Eben, indem wir zum Beispiel uns mit den Namen Gottes beschäftigen. Also da habe ich in meiner Bibel jetzt eben allein in einem Vers 7 Namen Gottes gekennzeichnet. Und dann wird klar, also der Geist Gottes ist der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist der Kraft, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Also über jeden Namen könnten wir jetzt ausführlich etwas sagen, aber die Zeit ist vorbei. Und aber vielleicht noch zum letzten Namen eine Bemerkung. Der Heilige Geist führt uns immer zur Ehrfurcht Gottes. Und darum ist es auch ein Kennzeichen, wenn gläubige Menschen eben die Ehrfurcht vor Gott verlieren und über den Papa da oben oder so sprechen. Das sind ja Ausdrücke, die man kennt, zum Beispiel von der sogenannten Volksbibel her. Das ist eine lästerliche Bibel, die aber große Verbreitung gefunden hat in den vergangenen Jahren. Das ist niemals der Heilige Geist, sondern das sind böse Geister, die dahinter stehen. Denn der Heilige Geist führt uns immer zu einer tiefen Ehrfurcht vor der Majestät, Größe und Erhabenheit Gottes. Ja, gut, wir wollen an dieser Stelle mal einen Punkt machen und kommen dann nächstes Mal nochmals kurz auf Kapitel 11 zurück und dann gehen wir weiter mit den messianischen Stellen in Jesaja. Das wäre dann im August, genau. Es gibt noch eine kurze Erklärung dann für nächstes Mal. Wir wollen noch zusammen beten.